Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Mitunter holt einen die Vergangenheit ein. So geht es einem Mann aus Rostock, der zu DDR-Zeiten 17 Jahre lang als IM für die Stasi gearbeitet hat. Er selbst ist homosexuell und bespitzelte jahrelang seine engsten Mitstreiter, Männer, die sich wie er für die Rechte von Homosexuellen in der DDR einsetzten. Sie gründeten gemeinsam einen Arbeitskreis Homosexualität und daraus entstand nach dem Mauerfall der in ganz Mecklenburg-Vorpommern bekannte Verein Rat und Tat, der sich für sexuelle Vielfalt einsetzt. Dass ein Gründungsmitglied zu DDR-Zeiten für die Stasi gearbeitet hatte, wurde vereinsintern schon lange gemunkelt. Nun ist es belegt durch die Forschungen eines Historikers, während der Verein hier zeitgleich sein 30-jähriges Jubiläum feiert, mag aber sich nicht der Vergangenheit so richtig stellen möchte. Wir haben eine Reportage in zwei Teilen für Sie. Nathalie Nat-Abonji hat die gemacht über den späten Versuch einer Aufarbeitung.
Rat und Tat beriet vor 30 Jahren als erster Verein zu Themen wie geschlechtliche Orientierung, Coming Out oder Problemen in der Partnerschaft. Zum Jubiläum.
In den Fernsehbeiträgen und Zeitungsartikeln zum 30-jährigen Jubiläum von Rat und Tat steht Thomas Möller nach wie vor im Rampenlicht. Schließlich hat er den Verein für sexuelle Vielfalt in Rostock 1990 mitbegründet. Von seiner Vergangenheit als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit ist dagegen nirgends die Rede. Weder in den Medien noch öffentlich durch den Verein. Doch der 77-Jährige ist mittlerweile bereit, darüber zu sprechen, mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall. Thomas Möller, das ist nicht sein richtiger Name, sitzt im Wohnzimmer seiner kleinen Wohnung in einer Plattenbausiedlung. Der Rentner lebt allein und, wie er selbst sagt, in bescheidenen Verhältnissen. In den 1960er Jahren lernt er als junger Mann Schiffselektriker und bildet sich dann mit einem Fernstudium weiter, fängt danach als Sekretär bei der Bezirksleitung der Freien Deutschen Jugend an, der FDJ. Dort ist er für Kulturveranstaltungen zuständig und dort kommt er auch erstmals in Kontakt mit dem Geheimdienst der Deutschen Demokratischen Republik.
Wir hatten dort einen ganz offiziellen Verbindungsmann zur Staatssicherheit, der dann zu mir kam und sagt, komm, lass uns mal in einen Raum gehen. Erinnere ich mich noch sehr genau und hat dort gesagt, hör mal zu, wie ist es so und so und wir brauchen unsere Mitarbeiter und du weißt, wie die Situation ist. Ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, ich sage immer 150-prozentig DDR-Bürger. Ich war für die DDR.
Ein überzeugter Genosse also. Seit er 1961 seinen Dienst bei der Nationalen Volksarmee geleistet hat, ist er auch Parteimitglied der SED, der Sozialistischen Einheitspartei der DDR. Für die Stasi ist Thomas Möller damals hochinteressant. Durch seine Arbeit in der FDJ hat er gute Kontakte zu Studierenden und in die Kunst- und Kulturszene. Außerdem weiß die Stasi, dass Thomas Möller homosexuell ist und sich in diesen Kreisen auch auskennt, in Rostock und darüber hinaus. Im Dezember 1971 unterschreibt der damals knapp 30-Jährige freiwillig seine Erklärung, um als inoffizieller Mitarbeiter zu spionieren. Er macht sich schnell einen Namen bei der Stasi, gilt als zuverlässig und klug.
Ich habe zu Geburtstagen, zu Weihnachten, ein Präsent bekommen. Ich habe auch eine Auszeichnung bekommen. Also ich habe eine Auszeichnung. Ich habe die Verdienstmedaille der NVA bekommen in Bronze.
Die bekommt er laut Akten, weil die Staatssicherheit mit Hilfe seiner Informationen eine Schleusung verhindern kann, also dass Menschen verbotenerweise anderen dabei helfen, aus der DDR zu fliehen. Später kommt eine weitere Medaille dazu und immer wieder auch Geld. Die Staatssicherheit heftet alle Belege feinsäuberlich ab. Heute liegen sie den Akten bei, die bei der Stasi-Unterlagenbehörde einzusehen sind.
Also mir war schon klar, dass ich hier Leute verrate. Das ist mir irgendwie klar gewesen, weil es ja alles konspirativ ablief und so weiter und so fort. Sonst kann man es ja auch öffentlich machen. Ne? Also das hat mich schon belastet.
Das sagt er heute. Und doch sind Möllers Gewissensbisse in den 17 Jahren seiner Stasi-Mitarbeit nie so stark, dass er ans Aufhören denkt. Im Gegenteil. Mitte der 1980er Jahre konzentriert er sich als IM ganz auf den Arbeitskreis Homosexualität in Rostock. Zu dieser Zeit wächst DDR-weit die Toleranz gegenüber Homosexuellen und in vielen Städten gründen sich solche Arbeitskreise. Schwule Männer und lesbische Frauen treffen sich regelmäßig, tauschen sich über ihre Lebensverhältnisse aus und organisieren Veranstaltungen. Sie werden in der Gesellschaft sichtbar. Diese Arbeitskreise sind meist an die Kirche angeschlossen, in Rostock beispielsweise an die evangelische Studentengemeinde. Von Anfang an gehört Thomas Möller als schwuler Mann zur Leitung dieses Kreises. Gleichzeitig hat er als inoffizieller Mitarbeiter den Auftrag, seine Mitstreiter zu bespitzeln.
Da ging es natürlich speziell jetzt, was wird von wem gesprochen im Arbeitskreis. Wir haben ja als Arbeitskreis unsere regelmäßigen Veranstaltungen gemacht, alle 14 Tage in der Petrikirche. Und da ging es natürlich darum, ganz einfach rauszukriegen, wie denken die Leute dort? Was sagen sie? Wie stehen sie zur Partei und Regierung? Das, ich sage mal, das Übliche.
Über den Umfang und die Ambivalenz, die aus Möllers Berichten für die Stasi spricht, ist der Historiker Florian Ostrup erschüttert. Er hat die Akten im Rahmen seiner Forschung über schwules, lesbisches und transsexuelles Leben in Mecklenburg gelesen.
Das war eben schwarz im Sinne von andere verpetzen, andere wirklich auch ans Messer liefern. Das ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber doch also ihnen schwere Nachteile durchaus dadurch auch zuzufügen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Selbsthandelnde und selbst eben betroffen sein und selbst für die eigene Sache mit denen, über die berichtet wird, auch etwas erreichen wollen. Das ist schon eine ziemlich komplizierte Gemengelage gewesen.
Kurz und knapp. Thomas Möller setzt sich mit seinen Mitstreitern für die Sache der Homosexuellen ein, während er sie gleichzeitig ausspioniert. Die Bespitzelung seiner Freunde und Mitstreiter befördern Thomas Möller 1985 in die bedeutsamste IM-Kategorie. Die Stasi ernennt ihn zum IMB. Diese sogenannten IMBs gelten als wichtig, weil sie direkten Kontakt haben zu Personen, die der Geheimdienst als feindlich einstuft. Die knapp 4000 IMBs in der DDR sollen andere nicht nur ausspionieren, sondern sie auch im Sinne der Stasi bearbeiten. Beispielsweise, um eine Vernetzung mit Homosexuellen in Westdeutschland zu verhindern. Thomas Möller balanciert zeitweise auf einem schmalen Grat. Einerseits organisiert er für den Arbeitskreis Veranstaltungen und berät schwule und lesbische Frauen. Andererseits berichtet er seinem Führungsoffizier alles, was andere tun und sagen. Das gilt auch für den Gründer des Arbeitskreises, Detlef Kuzia, der bereits 2017 verstirbt. Auf ihn hat es die Staatssicherheit damals besonders abgesehen. In der einst gemeinsamen Wohnung lebt noch immer sein langjähriger Lebenspartner Klaus Rednitz. Die beiden Männer lernen sich erst nach dem Mauerfall kennen. Zu DDR-Zeiten arbeitet der homosexuelle Journalist Detlef Kuzia für die CDU-nahe Zeitung Der Demokrat. Ihm ist damals klar, dass er gleich von mehreren IMs bespitzelt wird. In einigen Fällen ahnt er, wer dahinter steckt, in anderen nicht. Gleich nach der Wiedervereinigung beantragt er, seine Stasi-Akten einzusehen. 9 Jahre später ist es dann endlich soweit. Klaus Rednitz ist damals schon mit Detlef Kuzia zusammen und kann sich noch gut erinnern.
Er ist 2 Tage dahin gefahren, nach am dritten, also wollte eigentlich noch mehr lesen, hat aber am dritten Tag gesagt, er schafft es nicht mehr. Er hat immer Stichpunkte, so wie ein Journalist das macht, man kann ja auch quer lesen, ne, und hat sich dann so Zeitabschnitte rausgesucht. Da war er tief enttäuscht, dass selbst im inneren Kreis einer so dicht dran war. Ne, der Herr Möller, ne? Da war er ganz tief enttäuscht.
Nach der Einsicht seiner Stasi-Akten weiß Detlef Kuzia, dass er von seinem Freund und Mitstreiter Thomas Möller jahrelang bespitzelt worden ist. Und doch scheut er sich davor, ihn darauf anzusprechen. Denn auch nach dem Mauerfall sind beide Männer nach wie vor eng verbunden durch ihr Engagement für Homosexuelle. 1990 gründen sie in Rostock gemeinsam den Verein für Lesben und Schwule Rat und Tat. Es ist sein Lebenspartner Klaus Rednitz, der 1999 auf eine Aussprache zwischen den beiden Männern drängt.
Ich fand das einfach wichtig, weil dann diese Spannung einfach weg ist. Es hat dann länger gedauert, bis ich dann soweit beide hatte, dass sie sich dann mal getroffen haben. Dann habe ich mich mit kurz mit an den Tisch gesetzt, damit überhaupt ein Gespräch zustande kam, ne, weil in dem Sinne hatten sie sich ja nicht viel zu sagen mehr. Und als dann es da um die alten Zeiten ging, warum er das gemacht hat, bin ich dann in die Wohnstube gegangen. Ja, die haben beide in der Küche gesessen und habe dann Fernsehen geguckt.
Das Gespräch, das dann folgt, beurteilen die beiden Männer auch 20 Jahre später immer noch sehr unterschiedlich. Thomas Möller, das ist nicht sein richtiger Name, der ehemalige inoffizielle Mitarbeiter.
Wir haben unseren Frieden gefunden. Wir haben uns danach immer in die Augen sehen können und für ihn war das erledigt.
Klaus Rednitz schüttelt den Kopf. Das widerspricht dem, was Detlef Kuzia seinem Lebenspartner direkt nach dem Gespräch anvertraut hat. Denn von da an möchte Detlef Kuzia damals nichts mehr mit Thomas Möller zu tun haben, behält aber sein Wissen über dessen IM-Vergangenheit für sich.
Detlef hat zu mir gesagt, der Herr Möller hat überhaupt keine Reue gezeigt. Er hat so getan, als wenn es Gott gewollt war und also unabdingbar war, dass er diese Arbeit machen musste in diesem Umfang.
Tatsächlich sind Möllers Berichte auffallend detailliert geschrieben, sagt der Historiker Florian Ostrup, der sie gelesen hat.
Die Stasi wusste immer sehr genau, was im Arbeitskreis Homosexualität vor sich ging. Wusste auch in politischer Hinsicht sehr genau, auch gegen Ende der DDR merkt man das auch noch. Es wird ja wirklich bis kurz vor dem Mauerfall berichtet.
Nach der Wiedervereinigung arbeitet Thomas Möller stillschweigend mit denselben Menschen daran, die Lebensbedingungen für Homosexuelle in Rostock und Umgebung zu verbessern.
Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich 1990 nicht gesagt habe, hört mal zu, liebe Freunde, ich bin IM gewesen. Ich habe aber Angst gehabt.
Der 77-Jährige hat damals Angst vor Verfolgung, Angst um seinen Ruf und Angst um seine ABM-Stelle im Schwulen- und Lesbenverein Rat und Tat. Dabei munkelt man dort schon länger, er habe zu DDR-Zeiten für die Stasi spioniert, erzählt Eckhard Brickenkamp. Mit solchen Gerüchten müsse man allerdings vorsichtig umgehen, meint er. Auch er ist Vereinsmitglied und war bis vor kurzem im Vorstand von Rat und Tat.
Ich habe mich definitiv immer hinter ihn gestellt, um da ganz klar auch Kante zu zeigen, dass man sowas nicht tut. Wenn man keine Beweise hat, dann redet man nicht darüber. Und wenn man Beweise hat, dann sollte man darüber reden. Und dann wäre es mir ganz lieb, wenn man offen und ehrlich darüber redet.
Diese Beweise liegen seit der Forschungsarbeit des Historikers Florian Ostrup vor. Der Vereinsvorstand von Rat und Tat ist seit mehr als einem halben Jahr darüber informiert. Vor einigen Monaten kommt es zu einer Aussprache mit Thomas Möller. Im kleinen Kreis spricht er dort erstmals über seine Stasi-Vergangenheit.
Die Frage wurde mir oft gestellt, habe ich jemandem geschadet? Ja? Ja, könnte man als Schaden bezeichnen. Aber ich kann über mehr, weiß ich einfach nichts. Ich weiß, weil ich nicht weiß, was wurde aus meinen Informationen gemacht. Wie wurden die genutzt? Darüber habe ich ja keine Informationen bekommen. Ja, und insofern kann ich also aus meiner Sicht heraus sagen, ich habe keinen geschadet in dem Sinne. Also keinen im Sinne, dass er irgendwo inhaftiert wurde oder dergleichen mehr.
Also Sie wissen es nicht?
Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht.
Stasi-Mitarbeiter wie Thomas Möller können bis heute bei der Stasi-Unterlagenbehörde nur ihre eigene Akte einsehen. Also beispielsweise, was Möllers Führungsoffizier von ihm hielt oder wie ihn die Staatssicherheit einschätzte. Was er über andere berichtet hat, bleibt seinen Erinnerungen überlassen. Der Historiker Florian Ostrup hingegen hat die Berichte gelesen.
Ob es der Sache geschadet hat, also ob es der Toleranz für homosexuelles Leben, wie es in der DDR eben damals diskutiert wurde, geschadet hat, das glaube ich nicht. Aber persönlich geschadet auf jeden Fall, doch.
Beispielsweise Detlef Kuzia, der zu DDR-Zeiten von Thomas Möller und weiteren inoffiziellen Mitarbeitern rund um die Uhr beobachtet wird. So gelingt es der Staatssicherheit, den Journalisten in Schach zu halten und ihm zumindest beruflich, wo es nur geht, Hindernisse in den Weg zu legen. Klaus Rednitz, Kuzias Lebenspartner, vermutet heute, Thomas Möllers Bekenntnis ist vor allem aus der Not geboren.
Wenn der Druck nicht so groß gewesen wäre, bin ich der festen Meinung, dass der Herr Möller das immer noch nicht gemacht hätte. Das Geständnis hätte 20 Jahre früher sein müssen.
Ein Geständnis wäre damals für seinen Lebenspartner Detlef Kuzia sicher ein erster Schritt gewesen. Noch hilfreicher allerdings wäre es gewesen, hätte Thomas Möller seine Taten noch zu Kuzias Lebzeiten ehrlich bereut.
Es ist eben doch ein großer Verlust, eben, dass insbesondere derjenige, der die Hauptzielscheibe der ganzen Aktivitäten der Stadtsicherheit damals war und der auch am meisten darunter gelitten hat, aber ich vermute, dass er sozusagen auch bis zu seinem Tod auch darunter gelitten hat. Und das ist natürlich, finde ich persönlich, eine ganz große Tragödie, die jetzt da drin steckt, dass er eben an diesem Aufarbeitungsprozess auch nicht mehr teilnehmen kann.
Ob dieser Prozess überhaupt in Gang kommt, steht noch nicht fest. Aus Sicht von Eckhard Brickenkamp ist eine Aufarbeitung der Vereinsgeschichte dringend notwendig.
Dieser Verein wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Das ist eine gute Chance, das nochmal zum Thema zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Im Übrigen nicht nur über den Umgang zu DDR-Zeiten, ich finde auch über den Umgang nach der DDR und über das Stillschweigen und auch, da muss man ja schon beinahe sagen, Totschweigen dieses Themas. Nachdem es dann bekannt wurde, sind wir damit richtig umgegangen und dann muss man die nötigen Schlüsse daraus ziehen.